Wir
auf Sendung.
Und wir auf Sendung, das sind heute im Studio die Anja Frey und die Janne Rauhut und die Sabine Gerdling, das bin ich. Und wir machen heute die traditionelle gemeinschaftliche Sendung der Redaktion der Selbsthilfegruppen. Wobei die ist ein bisschen größer. Wir werden nachher telefonisch noch die anderen Mitglieder dazu nehmen. Janne Rauhut ist seit jetzt 2 Jahren dabei, oder wie ungefähr?
Ja, ich glaube am Radio so circa, ja.
Ja, hallo. Ja. Und das war der falsche Regler, ich muss den Regler hochnehmen. Sie ist Mitarbeiterin bei der KIS Stuttgart und betreut jetzt in dieser Funktion auch die Sendung, Wir auf Sendung, früher Selbsthilfemagazin, dann irgendwann Sozialmagazin und jetzt Wir auf Sendung, angelehnt an das Druckmagazin der KIS, das auch Wir heißt. So genau. Kam damals dieser Name zustande. Die Anja Frey ist eine Kollegin von vor ein paar Jahren schon. Du warst von Anfang an beim Stotterfunk dabei, gell?
Genau, ich war von Anfang an beim Stotterfunk dabei, ein paar Jahre ausgesetzt, habe ein paar Kinder bekommen und bin jetzt seit einigen Jahren wieder im Stotterfunk. Und wir haben nicht ganz so viele Sendungen, aber es macht trotzdem Spaß, Radio zu machen und hier vor Ort zu sein.
Genau, wir haben ja schon einige Sachen gemeinsam gemacht im Lauf der 25 Jahre, die das Radio jetzt besteht. Ich bin die Sabine Gerdling, ich bin auch schon von Anfang an beim Radio dabei und war auch mal bei der KIS angestellt und bin so über diese Schiene ins Radio gekommen und auch immer noch mit Begeisterung dabei, meistens. Die anderen werden wir vorstellen, wenn wir sie dann telefonisch erreichen. Unser Thema heute, DigiWas, Digitalisierung. Wie geht's uns damit? Was hat sich da im Laufe der 25 Jahre verändert? Wie ist sie denn in unser Leben eingedrungen, die Digitalisierung? Wie ist dir denn ergangen, Anja? Wann hast du da erstmal Kontakt bekommen?
Also ich weiß, dass ich zu Hause, ich habe mein Abitur gemacht 1995. Da bin ich noch in die Bücherei gegangen und hab Bücher ausgeliehen, habe in der Bücherei stundenlang gesessen, Referate vorbereitet. Und meine Tochter macht das heutzutage am Computer mit ihrem iPad, auch Homeschooling. Und die Kinder wachsen jetzt damit auf und ich musste da auch ein Stück weit reinwachsen. Also es hat sich sehr, sehr viel getan. Wir hatten auch früher einen Computer, ich weiß gar nicht, wann das war. Und der hatte noch so ein Teil, was sich mal so eingewählt hat, was mal so laut war.
Ein Modem.
Ja, genau. Und da konnte man entweder telefonieren oder ins Internet, das weiß ich noch. Und heutzutage hat man 2 Telefonnummern und ich weiß nicht, wie viele Sachen am Internet stecken und verbunden sind mit WLAN und... Ja, es hat sich sehr, sehr viel getan.
Weißt du noch, wann es dir wirklich persönlich zum ersten Mal du mit sowas umgegangen bist?
Also ich weiß, ich bin nach Stuttgart gekommen 1998 und da habe ich mir ein Handy gekauft. Da habe ich ein Handy gehabt, so eine halbe Telefonzelle noch, wo man SMS schreiben konnte und telefonieren konnte. Und ich wollte halt Kontakt nach zu Hause haben und habe mir dieses Handy gekauft. Das war so der erste bewusste Kontakt.
Wobei man heutzutage ja, glaube ich, sagen würde, das war noch analoge Telefonie, oder?
Ja, das war halt ohne, Internet,
ja.
Internet und alles. Mhm. Aber es war für damals, hatte ich das Neueste. Also das Neueste, was damals rauskam, hatte ich damals. Genau, das war so mein erster bewusster Kontakt.
Mhm. Und bei dir, Janne, erinnerst du dich überhaupt oder bist du schon damit aufgewachsen? Du bist ja deutlich jünger.
Also mehr auf jeden Fall. Also als du dein Abi gemacht hast, Anja, bin ich geboren. Was ich gerade denken musste, an als du das mit dem Handy erzählt hast, da kann ich mich von meinen Eltern dran erinnern. Also die sind immer tanzen gegangen früher und hatten, also wir hatten ein Kind, einen Babysitter dann. Und die hatten ganz am Anfang so einen, Vibrationsteil irgendwie mit, dass wann irgendwas war, dann konnte diese Babysitterin das irgendwie anpeilen, hat es vibriert. Und irgendwann hatten sie dann auch ein Handy, das war auch so ein Riesenteil. Da musste ich gerade dran denken. Ich selber, ich weiß gar nicht, ich kann da gar kein Datum nennen. Also ich weiß, dass ich, als ich in die 5. Klasse kam, mein erstes eigenes Handy bekommen habe. Das war jetzt aber auch kein modernes Handy, das war halt auch so ein einfaches Tastenhandy, wo man halt auch eine SMS mitschreiben konnte. Da war ein Spiel drauf mit so Mini-Pixelpunkten irgendwie. Und damit hat es letztendlich dann auch irgendwie angefangen.
Ja, bei mir war es eigentlich deutlich früher. Also ich habe ja mal so Ende der 60er Jahre ein paar Semester Mathematik studiert. Damals gab es schon Computer, die waren aber riesengroß. Das waren also ganze Säle oder Räume. Mit Personal Computer war dann noch nicht die Rede davon. Und ich habe dann meinem Mann damals zur Hochzeit, das war 72, einen Taschenrechner gekauft. Der war stinketeuer. Das war damals noch eine richtige Anschaffung. Hat, glaube ich, 345 D-Mark oder sowas gekostet. Und heutzutage ist das ja Wegwerfartikel. Also damals war das so der Beginn, dass man in der Hand selber was machen konnte. Also jetzt, ja, war noch kein Personal Computer, aber es war immerhin schon ein Gerät, mit dem man digital arbeiten konnte. Das war, wie gesagt, 72. Und dann, wenn man an unsere Radioarbeit denkt, Anja, das hast du ja auch noch erlebt. Das war anfangs ja auch noch alles analog.
Genau, ich weiß, dass wir unsere Sendung teilweise vorproduziert haben auf Kassetten mit Überspielen von Musik. Und da musste man gucken, dass man richtig Stopp drückt. Und dann hat man die Musik im Radio aufgenommen und dann hat da irgendjemand dazwischen gequatscht und hast dir gedacht, oh nein, jetzt musst du nochmal das Lied suchen und warten, bis das im Radio kommt. Und ich weiß noch, wie wir in der Falbenhennstraße unten im Keller saßen und das war schon, ich glaube, eine ganz andere Welt. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Recherche musste man damals auch noch aus Büchern oder aus Bibliothek oder sonst was machen, wenn man jetzt irgendein Thema behandelt hat. Und dann, wie gesagt, die Kassetten. Und damals die Speicherung auf, ich habe es ja jetzt gemerkt, zum 25-jährigen Jubiläum habe ich ja versucht, alte Sendungen zu digitalisieren, die auf 120er Kassetten vorlagen und die damals schon schwierig waren, weil die so dünn sind, damit es die Stunde da reingepasst hat und die sich schon damals verheddert haben und jetzt natürlich noch mehr verheddern, weil sie alt sind. Und wenn man jetzt mit was umgehen will, digital, am Computer, wie wenn man eine Textverarbeitung verarbeitet, kann man Audio verarbeiten. Und damals war es wirklich ein Riesenaufwand, so eine Sendung zu machen.
Ich weiß noch, ich komme ja aus Ost-Berlin und wir konnten in Berlin Radio hören, RIAS. Und meine Freundin, die hatte ein Aufnahmegerät, so eine Spule, so ein Riesenteil. Und da haben wir immer RIAS gehört, ganz leise, und haben immer aufgenommen. Und meine erste Kassette war von Modern Talking. Ja, ich hatte eine, es steht keiner dazu, aber ich hatte eine Kassette von Modern Talking und war so stolz darauf. Sie hat geknattert und war, weiß ich, wie oft überspielt, aber ich hatte eine Kassette. Und ich hatte auch sogar zu Ostzeiten ein Walkman. Das war ein Riesenteil, weiß ich noch, aber ich hatte einen Walkman. Da brauchte man eine halbe Handtasche, um das Walkman mitzunehmen, aber ich hatte einen. Das waren so Kindheitserinnerungen. Und heutzutage gucke ich Smart TV. Ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal real Fernsehen geschaut habe. Ich schaue meistens immer nur Smart TV, wenn mich irgendwas interessiert, auf den Apps oder auf den verschiedenen Streamingdiensten, was es so gibt. Aber so real Fernsehen schauen, was gerade kommt, ganz selten.
Ja, und bei der Musik gab es ja auch diese Entwicklung. Du hast ja gerade gesagt, entweder musste man es vom Radio mitschneiden oder man musste sich die LP kaufen. Langsam kam dann irgendwann die CD. Und dann kam die konnten aber nicht bearbeiten, dann kam die Minidisc. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch irgendjemand kennt. Da konnte man wenigstens schon ein bisschen bearbeiten.
Die war, glaube ich, aber nur ganz, ganz kurz.
Ja, ja. Und irgendwann gab es dann die MP3-Dateien, mit denen man jetzt umeinander wurscheln kann, nach Belieben. Ist ja unglaublich. Also die Entwicklung im Radio, da hat uns die Digitalisierung schon sehr viel Arbeit erspart oder sehr viel die Arbeit erleichtert, kann man nicht anders sagen. So, wir machen jetzt nochmal Musik. Und anschließend hat die Janne uns mitgebracht aus einer früheren Sendung von 1999, wo wir uns schon mal mit Digitalem beschäftigt haben. Ich glaube, damals mit dem Internet, ich weiß es nicht mehr genau.
Genau, zum Thema Internet, ja.
Okay, aber jetzt, wie gesagt, erstmal Musik und danach der Ausschnitt aus der alten Sendung von 1999.
Auch von Selbsthilfe im Internet, aktuell, kostengünstig, raumunabhängig, zeitunabhängig. Also das ideale Kommunikationsmittel, und sind in der KIS natürlich auch einige Informationen über Selbsthilfe im Internet auf den Tisch geflattert. Und da haben unsere Praktikantin Ulrike Maute und ich gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Wir haben beide relativ wenig Ahnung, aber wir haben uns einfach mal vor den Computer gesetzt und haben ausprobiert, wie wir da reinkommen und was uns dann da begegnet. Und da haben wir einen kleinen Beitrag dazu gemacht. Also im Internet, und gebe die Suchmaschine metacorner.de ein und darin das Stichwort Selbsthilfe. Also ich habe jetzt hier 45 Einträge, da heißt psychologische Beratung und Selbsthilfe im Internet, Selbsthilfe Schlafapnoe, Patienten- und Selbsthilfeforum, Stotterer Selbsthilfe ist vertreten, Parkinson Selbsthilfe Schneckenhaus, ein Index, der nicht verfügbar ist, eine Hausarbeit, Selbsthilfe im Internet, Hepatitis C Selbsthilfe, Autoren Selbsthilfe, da heißt es allerdings, die Seite ist erst im Aufbau, aber es kommt, Autoren von A bis Z, taubblind Selbsthilfeseiten, Homepage für Menschen mit chronischen Schmerzen, Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte ist mit Selbsthilfe vertreten, zystische Fibrose und so weiter und so weiter. Was uns jetzt gerade mal interessiert, ist ein Eintrag Selbsthilfe-Surfer im Internet, was wir da finden.
Nicht voneinander einen neuen Weg eingeschlagen, und vielleicht sagen Sie uns noch etwas über Ihr Projekt im Internet.
Ja, Melina e.V. hatte das Erlebnis, endlich einen Computer zu bekommen. Das war schon mal die technische Errungenschaft, die überhaupt die Arbeit sehr erleichtert hat, und damit natürlich auch die Neugier. Ich habe auch immer sehr viel über Internet gehört. Es waren natürlich auch sehr viele negative Sachen, es waren auch wohl Vorbehalte da. Und das hat mich trotzdem sehr interessiert, und so eben naheliegenderweise jetzt im letzten Jahr dann endlich dann E-Mail und Internetzugang. Und ja, das war ein großes Erlebnis für mich, muss ich sagen, weil erstmal, was man nicht kennt, und das ist natürlich nicht am Anfang nur einfach, das auch technisch zu bewältigen, bis man mal so wirklich da reinkommt und ja, auch so weiß. Also es ist erstmal nur, finde ich, sehr viel am Anfang. Ja, und ich hatte recht schnell mit dem Team Solution auf Kontakt bekommen, von dem Sabine ja vorhin auch sprach. Und das hat mich schon mal sehr angesprochen, ermutigt, eben weiterzusuchen. Hab dann natürlich als Internetzugang auch eine eigene Homepage machen können, die jetzt auch unter eben Members AOL in dem Fall, Melina e.V. Aufrufbar ist und über unsere Arbeit informiert und vor allen Dingen ganz wichtig mit einem Klick eben den Kontakt zu uns herstellt. Und ich habe doch unterschätzt, wie viele Betroffene eben Computer und Internet haben. Also, und ich denke, ich habe inzwischen doch sehr viel drüber gelesen, dass es bald so sein wird, so wie jeder Telefon hat, eben doch wohl Computer und Internet haben wird.
Fragen, ob es in Ihrer Gruppe, in Ihrer frühen Selbsthilfegruppe, da Erfahrungen gibt oder wie da die Stimmung ist, ja, für die Selbsthilfegruppe, oder dass man sich doch eher für das Internet entscheidet. Wie ist die Stimmung? Was kommt
besser? Also ich denke, ich hatte da ein ganz falsches Bild. Ich habe gedacht, naja, welche Betroffenen werden sich das schon leisten können, Computer, und das ist doch alles auch mit Kosten verbunden. Und ich bin wirklich eines Besseren belehrt worden, wie schnell gerade auch von dieser Minderheit, sage ich mal, Inzestkinder, Menschen aus Vergewaltigung, auf der Internetebene Kontakt zustande kam, Bedarf sofort angemeldet war, wie viele wohl offensichtlich schon dieses Medium nutzen, damit sie nicht isoliert sind, und auch woran wir lange gearbeitet haben, dass Betroffene auch zu uns kommen, zu unserem Verein, das auch prompt übers Internet eingeleitet wurde. Also, dass erstmal auf der E-Mail-Ebene Kontakt aufgenommen wurde und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich kann es mir nur so erklären, dass Opfer doch erstmal sehr große Ängste und auch Berührungsängste haben. Mhm. Und wenn dann schon mal auf so einer Ebene, wo man sich ja zuerst auch ein bisschen auch schützend auch bedeckt halten kann, ja, auch ein Vertrauen aufgebaut werden kann. Und wenn die dann merken, ja, das ist in Ordnung, dann den Schritt wieder persönlich auf einen zu machen.
Wenn man übers Internet geht, ist man halt nicht wie in der Tageszeitung bloß örtlich gebunden, sondern man ist weltweit, also rund um den Globus. Gell?
Ja, vor allem Amerika ist, glaube ich, sehr stark vertreten mit Selbsthilfe aller Art. Auch die anonymen Gruppen sind dort im Netz. Aber wird das dann nicht noch teurer, wenn es also auf solche Strecken geht? Oder spielt das beim Internet keine Rolle?
Nein, das ist beim Internet vollkommen egal. Ich zahle halt noch meinen ortsüblichen Zugang. Also so, als wenn ich jetzt ein Ortsgespräch führe und dann manche verlangen noch eine Zugangsgebühr. 5 Pfennig oder so pro Minute. Manche machen das schon gar nicht mehr. Andere sagen jetzt sogar schon für eine Monatspauschale von so und so viel Mark kann ich 12 Stunden pro Tag zu einer bestimmten, also zu festgesetzten Zeiten ins Internet reingehen. Und da kann ich mir natürlich die Zeiten um die Ohren schlagen, bis ich nicht mehr kann. Gell?
Bis zum Umfallen,
genau.
Bis zum Einschlafen.
Am Wochenende 24 Stunden. Und das ist eigentlich das dann für einen Betrag, kann man ruhig sagen, unter 100 Mark. Das hat man früher in einer Nacht gemacht. Gell. Und das zeigt, dass dann, also im Grunde genommen, das Internet für jedermann zugänglich sein wird. Gell. Mhm. Und da finde ich es halt wichtig, dass man dann ein bisschen Ordnung reinbringt in das ganze Geschehen. Gell.
Und eben vor allen Dingen auch vom Kostenfaktor ist es also fast schon unentbehrlich geworden für mich. Ja. Ich meine, ich habe Weihnachten 160 Briefe verschicken müssen. Das waren die absolut nicht über Internet, E-Mail möglich waren. Und ich bin froh über jedes Fax, was ich schicken kann, oder über jedes E-Mail, was ich schicken kann. Und ich weiß, es kommt genauso sicher an. Und das steht in keinem Verhältnis. Und auch von der Schnelligkeit her.
Tja, das war ein Ausschnitt von 1999. Damals hieß unsere Sendung noch Selbsthilfemagazin. Und wie man gehört hat, war damals das Internet wirklich Neuland. Da gab es noch ganz viele Unsicherheiten. Wie hat sich denn das jetzt verändert, Selbsthilfe und Internet? Also damals hatten wir auch Diskussionen, ob diese Chats, die damals schon im Internet langsam kamen, oder diese Foren für Betroffene, ob man da teilnehmen kann, ob man den Gruppen raten kann, sich da zu registrieren. Das war auch heiße Diskussion. Wie sieht es inzwischen aus?
Also das ist immer noch tatsächlich teilweise Diskussion. Also so, bei welchem Forum kann ich mich anmelden oder bei welchem nicht und so weiter. Was muss ich beachten? Ich habe mal spaßeshalber in diesem kleinen Ausschnitt, habt ihr ja Meta-Crawler benutzt. Ich habe mal geguckt, das gibt es tatsächlich immer noch, hat aber leider nicht geladen. Ja, ich habe jetzt mal Selbsthilfe gegoogelt, um zu gucken, wie viele Ergebnisse da rauskommen. Also damals waren es ja 45 und wenn ich heute Selbsthilfe google, kommen 182 Millionen Ergebnisse raus. Also hat sich doch einiges verändert. Es gibt ja inzwischen, es gibt Blogs über Selbsthilfe, es gibt wirklich bundesweite Selbsthilfegruppen, die sich jetzt durch Corona auch online vernetzt haben. Also es gibt zum Beispiel so eine junge Gruppe von der NARCOS aus, die sich ja in ganz Deutschland einfach über Zoom zusammentreffen, jede Woche, glaube ich sogar. Also da hat sich schon viel getan.
Aber das heißt, dann ist die Selbsthilfe auch weniger lokal.
Genau, klar. Ja, hat sich da dann, in dem Fall ist es egal, wo man herkommt, kann da einfach teilnehmen.
Und zwar für Gruppen jetzt auch eine Alternative, während der Corona-Zeit sich trotzdem treffen zu können.
Ist es auf jeden Fall, hat halt so Vor- und Nachteile immer wie. Also das, ich habe auch aus dieser Radiosendung von damals viel auch mit. Also es ist heute teilweise immer noch so. Mhm. Also es gibt natürlich, ist es eine super Möglichkeit, diesen persönlichen Kontakt zu umgehen, wie es jetzt gerade im Lockdown nicht ging zum Beispiel, und trotzdem in Kontakt zu bleiben, auch über Strecken. Oder manche Menschen sind ja auch nicht so mobil, die gar nicht zu einem persönlichen Treffen kommen könnten. Aber gleichzeitig fehlt natürlich auch die persönliche Ebene, die ich manchmal auch in dem persönlichen Treffen einfach nur habe. Also sich einander wirklich so gegenüber zu sitzen, ist manchmal dann auch was anderes. Also
hat ja, oder sich in den Arm nehmen zu können, genau, oder sich zu riechen. Oder ja, man hat einfach einen anderen Eindruck, wenn man sich gegenüber sitzt. Ja, so ist es. Aber trotzdem sind wir ja, also ich war sehr froh darüber, dass manches über Zoom oder über Internet möglich war. Veranstaltungen oder auch Treffen, Redaktionssitzungen oder Vorstandssitzungen, weiß ich was, ja. Wenn man da Plenum machen wir auch quasi online. Anders wäre es ja jetzt nicht gegangen zu den Zeiten. Aber vielleicht mal zurück noch, wie hat denn dein Berufsleben oder wie hat die Digitalisierung dein Berufsleben verändert, Anja?
Ich habe gerade zwischendurch noch erzählt, dass ich ja bei der Bahn gelernt habe in Berlin, 1995 nach dem Abitur. Und da habe ich gelernt, wie man Fahrkarten per Hand schreibt, wie man die Preise ausrechnet, wie man im Kursbuch nach Verbindungen schaut. Wenn man jetzt von Berlin nach Stuttgart fährt mit dem Zug und da umsteigen muss, da musste man im Kursbuch schauen und ich wusste die Kursbuchseiten auswendig. Okay, die Zugnummern weiß ich heute noch auswendig. Wenn Bad Cannstatt ein Zug vorbeifährt, kann ich dir sagen, was für einer das ist. Und ob er richtig rumgereiht ist und ob es der richtige Wagenpark ist, kann ich auch noch sagen. Aber es war damals sehr viel per Hand, weil es heute per Computer geht. Zugauskünfte hat man auch im Kursbuch nachgeschaut. Das war und hat die Verbindung aufgeschrieben, so mit Zettel, Papier. Und heutzutage schaut man im Computer und druckt es aus. Ist natürlich viel einfacher, um Gottes Willen, aber das früher, das war halt alles so per Hand, ohne Computer. Was jetzt schlechter, besser ist, weiß ich nicht. Es war halt anders.
Und ja, ich denke, es war näher an einem dran. Es war mehr deins, als wenn du jetzt nur auf dem Bildschirm irgendwas abrufst.
Ja,
wenn du selber gesucht hast.
Und man war halt viel mehr in der Materie drinne. Heutzutage habe ich ein Handy, wo ich nachgucken kann. Früher, da hab ich den Fahrplan halt mit rumgeschleppt und habe halt vieles auch nachschauen müssen, was man heute im Handy nachschaut.
Und jetzt kann jeder nachschauen. Jetzt kann sich ja jeder die Zugverbindungen per Smartphone holen. Ja? Jetzt muss man nicht mehr die Auskunft bei der Bahn anrufen.
Ja, aber es gibt viele Reisende, die denken, ich habe geheime Züge in meinem Handy. Also wenn ich sage, ich schaue auf derselben App nach wie Sie. Ach wirklich? Sie schauen auf derselben? Sage ich, ja. Ach, haben Sie nichts an? Sage ich, nee, ich habe keine geheimen Züge. Ich habe nichts anderes. Ich habe dieselben Züge, die im System stehen.
Wenn ich bei meiner Entwicklung so hingucke, also ich habe mir damals, du hast vorher die Schreibmaschine erwähnt, ich habe mir damals auch ganz schnell, ich habe damals als Journalistin gearbeitet und wenn man einen Text 5-mal abtippen muss, weil man wieder irgendwas falsch geschrieben hat, da habe ich mir ganz schnell so ein, ja eigentlich Textverarbeitungssystem, es war der erste Computer mit Disketten noch, weiß glaube ich heute auch kein Mensch mehr, diese Floppy-Disks und sowas angeschafft. Aber von Internet und von Netzwerk von Computern war da überhaupt noch nicht die Rede. Das war halt eine Maschine, die eine Leistung gebracht hat. In dem Fall konnte ich halt Texte korrigieren, abspeichern, nochmal korrigieren. Das war das, was dieses Ding geleistet hat. Und als ich dann bei der KIS angefangen habe, da hatten die natürlich die ganzen Gruppen auf Karteikarten. Auf diesen Karteikarten waren verschiedene Informationen drauf und die musste man halt von Hand raussuchen, da musste man auch im Kopf haben, so ähnlich wie du dein Kursbuch, musste man auch im Kopf haben, wo könnte man denn was finden, unter welchem Stichwort oder so. Und ich habe damals unternommen, das als computertauglich zu machen. Und wir haben damals einen Computer von der IBM gestiftet bekommen. Das war auch schon ein veraltetes Teil, aber immerhin, wir hatten einen. Und da war auch von Internet und von Netzwerk nicht die Rede, sondern dieser Computer hat nur unsere Kartei verarbeitet. Und da konnten wir dann suchen lassen. Da musste man nicht mehr selber suchen, sondern da konnte man dann nach Stichwort suchen, musste natürlich vorher alles eintipseln, was auf diesen Karteikarten stand, sonst hätte es ja nicht funktioniert. Und wir haben damals aber auch parallel gearbeitet, wir haben also jede Seite auch nochmal ausgedruckt, falls der Computer nicht mehr tut, was ja immer der Fall sein konnte. Und damit haben wir eigentlich relativ lange gearbeitet, bis dann Netzwerk kam und bis dann Internet kam und dann auch Profis sich damit befasst haben, das Ding jetzt wirklich aktuell zu machen oder tauglich zu machen. Also das war ja eine langsame Entwicklung. Das war ja nicht jetzt ist Digitalisierung da, jetzt kommt das Internet, ja. Sondern vorher war es wirklich Datenverarbeitung, war es wirklich die Umwandlung von Informationen in Null und Einsen. Oder im Studium, die Anmeldung, das waren Karteikarten, Lochkarteikarten mit Löchern drin. Da waren dann die verschiedenen Vorlesungen, so waren Löcher in diesen Karteikarten und die wurden verarbeitet. Das habe ich auch noch gelernt, wie das funktioniert mit diesen Lochkarten. Macht wahrscheinlich auch kein Mensch mehr. Jetzt begrüße ich herzlich am Telefon Melinda, auch sie ein Teil unserer Selbsthilferedaktion. Hallo Melinda.
Hallo.
Erzähl mal ein bisschen, wie du zu unserer Redaktion gekommen bist.
Ich bin einfach zu der Selbsthilfestelle Stuttgart gegangen, wo es mir nicht so gut ging, und in eine Selbsthilfegruppe, und da haben wir uns alle kennengelernt. Und als erstes war ich als Gast im Studio. Das war ja noch bei Dr. Pfaff.
Genau, ja, bei Wilfried, ja.
Genau, und das hat sich irgendwie so ergeben, das hat gepasst, und dann bin gefragt worden, ob ich Lust habe, da mitzumachen.
Und dann hast du mitgemacht.
Ja, ich war total angefixt nach der ersten Sendung, muss ich sagen.
freut uns, dass du dabei bist. Aber heute ist ja unser Thema Digitalisierung oder DigiWas. Magst du erzählen, wie die Digitalisierung dein Leben beeinflusst?
Ja, gerne. Also ich bin Therapeutin für Psychoneuroimmunologie in Ausbildung, und ich habe jetzt, ich bin mal kurz so alle Ebenen durchgegangen, die mich beeinflussen oder allgemein, was ich so beobachtet habe in der letzten Zeit. Und dann vielleicht kann ich was dazu sagen. Also ich persönlich finde, dass es allgemein nichts nur gut oder schlecht ist. Es ist immer situationsbedingt, habe ich gerade bei mir gesehen. Ich hätte nach Berlin sollen und jetzt meine Kurse in Berlin abhalten. Mag ich Berlin? Ja, absolut. Bin ich gern dort? Ja, absolut. Aber es kam tatsächlich anders, auch wegen meiner Gesundheit. Und jetzt halten wir zufälligerweise, das war ja aber schon vor Corona, kurz vor Corona beschlossen worden, dass wir das erstmal online halten. Und vermisse ich Berlin? Ja, absolut. Aber ich muss ehrlich sagen, so aus dem Bett zu fallen, der Laptop aufzuklappen und mit einem Kaffee in der Hand in der Kurs zu sein, ist auch gemütlich. Also es ist ja tatsächlich zum Beispiel bei uns wunderbar organisiert, hätte ich mir niemals ausgemalt. Wir sind ja auch tatsächlich die allererste Runde Menschen, die das jetzt online machen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, also die haben das grandios organisiert. Die Kurse werden aufgezeichnet zum Beispiel. Man kann sich das nochmal nachschauen, was man bei Live-Unterricht zum Beispiel nicht machen könnte. Allerdings wäre ja bei Live-Unterricht das Positive, dass man viel mehr Austausch mit den Kollegen hat, weil es geht ja auch in der zukünftigen Branche auch sehr viel um Networking und wie man was macht oder Brainstorming oder Patientenfälle besprechen wir jetzt halt ein bisschen anders. Aber
bist du denn ein Digital Native? Also bist du mit aufgewachsen mit dieser Technik?
Aufgewachsen nicht, nein. Also ich bin ja auch schon vor einer Weile geboren worden. nee, nicht wirklich, aber ich habe mich teilweise halt schon ziemlich schnell hineingefuchst. Wahrscheinlich immer noch begrenzt als viele andere, aber mich hat das tatsächlich ein bisschen interessiert, was es so kann. Und es gibt natürlich Dinge, die total gemütlich sind, jetzt, wo ich Anja höre und mit der Bahn zum Beispiel einfach den SSB-Monatsticket vom Handy-App runterbuchen und bezahlen geschwind.
Ja, vieles ist bequem.
Ja.
Aber wahrscheinlich ja auch gefährlich. Also die Bequemlichkeit ist das eine, aber wir bezahlen ja auch für die Bequemlichkeit.
Genau, und da wollte ich jetzt dazu kommen, was medizinisch, also beziehungsweise auch was ich so wahrnehme und was ich festgestellt habe, ist, dass es einiges sehr zeitsparend ist. Das Problem allerdings ist, diese Zeit, was wir uns sparen, füllen wir mit anderen Dingen. Also, und es könnte in dem Fall gefährlich werden, wenn man irgendwann mal, hält man sich selbst nicht aus. Man muss ständig immer was tun. Das Handy, Laptop in der Nähe, es klingelt, das Handy nebenher, läuft die Musik nebenher, tippt man im Laptop irgendetwas ein. Und unser Gehirn ist nicht wirklich auf Dauer für Multitasking gedacht. Ist es nicht, auch wenn wir das machen oder wir das Gefühl haben, dass wir das können. Ist das nicht wirklich der Fall.
Genau.
Und das bringt mich halt natürlich auch zu einem anderen Punkt, dass ich tatsächlich, ich kann jetzt nicht genau die Studie nennen, aber ich meine, ich habe in einer gelesen, dass durch diese dauerhafte Beschallung zum Beispiel mit Digitalisierung und YouTube und all dem, die Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird. Weil man die Möglichkeit hat, nebenher noch was anderes zu machen, interessiert mich. Ja, nein, blicke ich weg. Ja, nein, blicke ich weg. Mhm. Und im Gehirn entstehen oder verbinden sich die Synapsen ein bisschen anders, was wiederum Ausschüttung auf unsere Hormone hat, was wiederum Ausschüttung auf unsere Körper hat, auf unser Verhalten, auf unseren, ja.
Das ist eine Erfahrung, die ich irgendwie auch mache, wenn ich jetzt in den Film gehe oder auch Werbung gucke oder sowas, dass die immer schneller geschnitten wird und ich da mit meinem Gucken gar nicht mehr nachkomme. Weil ich das nicht mehr gewöhnt oder noch nicht gewöhnt bin oder hoffentlich nie gewöhnt bin, diese schnellen Schnitte, die sich da inzwischen eingebürgert haben.
Ja, und die Filme, das ist tatsächlich so. Die werden halt auch immer schneller, brutaler, immer mehr Action, weil das Gehirn, das ist ja das Dopamin, wonach wir verlangen. Mhm. Das ist ja dieses Konsum, was das Gehirn dann irgendwann mal braucht. Und deswegen ist es dann die Ruhe so schwer zu ertragen für manche, die dann dauerhaft sich damit beschallen. Und das ist ja wiederum, weil in der letzten Zeit habe ich festgestellt, dass Aufmerksamkeit und Meditation und all das immer mehr Thema ist. Ich glaube, die sich damit befassen, ich weiß nicht, ob alle den Zusammenhang erkannt haben, aber das ist ein Hilfeschrei des Körpers, zu sagen, wir brauchen jetzt mal wieder Ruhe. Einfach sich nur mal auf das Atmen konzentrieren und mal richtig wieder atmen.
Aber das ist auch für mich jetzt wieder ein Beispiel dafür, dass man auch mit diesen neuen Kommunikationsmitteln lernen muss, umzugehen. Absolut. Also dass man sich da vielleicht auch schützen kann. Also nur als ganz banales Beispiel, ich besitze jetzt seit, weiß nicht, 10 Tagen auch so ein Smartphone. Ich habe mich ja jahrelang gesträubt, aber inzwischen habe ich es, aus Bequemlichkeit natürlich. Und ich hatte zuerst auch so eingestellt, dass meine Mails da drauf gekommen sind. Das hat mich so verrückt gemacht, das habe ich jetzt wieder abgeschafft. Also ich will nicht dauern, dass dieses Ding mir meldet, ich habe wieder eine Mail und dann gucke ich nach und dann ist irgendein Mist, der da gekommen ist. Ja, das muss nicht sein. Das reicht, wenn ich einmal am Tag die Mails angucke. Also nur als ganz banales Beispiel. Ich muss mich da auch schützen vor dieser Flut.
Ja, absolut. Also irgendwann mal würde es halt zu viel. Und dann natürlich kommt es auch die Persönlichkeit drauf an. Auch im Verhalten, was das Internet betrifft. Es gibt Introvertierte, die vieles gucken. Also sind wir wieder bei Thema Forum. Und es gibt die Extrovertierte, die dann voll vorpreschen mit Kommentaren oder die ein bisschen. Also ist auch natürlich eine Charaktersache, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Man muss sich allgemein lernen zu schützen und auf sich zu hören und sagen, okay, wo ist wirklich meine Grenze und ab wo ist es dann nicht mehr gemütlich? Weil es ist immer ein Text-Kontext-Konflikt, was irgendetwas im Leben aus Gleichgewicht bringt. Und wo kein Gleichgewicht ist, dann entstehen Krankheiten.
Achtsam sein mit sich selber.
Ja, absolut. Ich meine ja, das ist ja, ich habe mich auch öfters gefragt, also so rein wissenschaftlich, und warum meditieren die Mönche und warum machen die das überhaupt? Ich meine ja, da sitzen und seinen Atem beobachten. Aber ich habe festgestellt, dass es tatsächlich, da wird der Parasympathikus-Nervensystem aktiviert. Also es gibt den Sympathikus, das ist ja Fight or Flight, Angriff oder Flucht, und Parasympathikus ist der, der für Ruhe zuständig ist.
Bei der Meditation. Sprich weiter, ja.
Und der wird tatsächlich aktiviert, indem man einfach nur seinen Atem beobachtet. Und der nächste Punkt ist, wenn man richtig atmet, also wirklich im Bauch herein, ändert sich der pH im Körper, was natürlich für sehr viele biochemische Prozesse zuständig ist. Also es ist so eine klasse Sache, also klein mit riesengroßer Wirkung, und man wird entspannt. Jetzt weiß ich, warum die Buddhisten immer so alle
so entspannt sind.
Genau, das ist wirklich, also
der Appell, dass man sich doch auch mit seinem eigenen analogen Leben verbindet und nicht das ganze Leben digital sein soll. So absolut. Ungefähr. Ja, also absolut. Vielen Dank, Melinda, für deinen Beitrag und noch alles sehr Gute gerne. Und hoffentlich demnächst auch wieder mal analog hier im Studio oder live hier im Studio.
Genau, dann knuddel ich euch durch. Ja.
Alles Gute. Meine zwei hier im Studio haben immer nur mit dem Kopf genickt, als du geredet hast. Aber ich denke, sie grüßen dich auch.
Jawohl, liebe Grüße an alle
und bis bald. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Und jetzt begrüße ich herzlich am Telefon Timo Tena. Du bist da, Timo?
Hallo Sabine, grüß dich, hi.
Ja, hallo auch an die anderen, die hier im Studio sitzen.
Hallo zusammen.
Und du hast jetzt mir geschickt, dass du bei Digitalisierung an den Boom von Podcasts denkst. Das heißt, du hast so ein bisschen den Journalistenblick auf das Thema.
Ja, genau, kann man schon so sagen. Also so, was mir halt auffällt, es ist irgendwie ein Podcast-Hype, von dem, glaube ich, oft die Rede ist. So die Podcast-Nutzung irgendwie wächst. Ich habe vorher mal gegoogelt, 38% der Menschen in Deutschland hören Podcasts zumindest selten. Also da gibt es irgendwie einen Boom, und dementsprechend produzieren natürlich Radiosender Inhalte extra für Podcasts oder stellen zumindest Radioinhalte als Podcast dar, sage ich mal. Genau. Und klar, dafür braucht man eben mehr Mitarbeiter, genauso wie für Social Media. Also wenn man so Stellenangebote durchgeht, dann entdeckt man Multimedia-Redakteur oder Mediaberater, Audio und Digital. Also ich glaube, da tut sich in den letzten Jahren schon einiges, dass man einfach nicht nur das klassische lineare Fernsehen, Radio bedient, sondern eben auch jetzt stark auf die digitalen Medien, auf Online etc. setzt. Dementsprechend haben natürlich auch viele Sender nicht nur Social-Media-Inhalte, also wie zum Beispiel auch Freie Radio bei Instagram oder Facebook, sondern eben auch eine App. Genau.
Und wie geht's dir damit? Also trauerst du diesem analogen Radio, wie wir es ja hier noch machen, nach?
Naja, so ein bisschen schon, sag ich mal, aber klar, für die Radiosender oder auch für sonstige Institutionen besteht natürlich auch irgendwie eine Chance in den digitalen Medien, um da eben auch Leute zu erreichen, die man über das Klassische nicht mehr erreicht. Also seien es jetzt junge Menschen oder auch ältere Menschen in anderen Ländern, Kontinenten, die man eben über das klassische UKW-Radio nicht so erreichen würde. Ja.
Bist du denn ein Digital Native? Bist du mit aufgewachsen?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich tatsächlich, ja, also ich bin echt noch groß geworden mit dem klassischen Radio und dem klassischen Fernsehen, also auch dieses klassische Lagerfeuerstimmung, Wetten, dass zum Beispiel so von dem oft die Rede ist. Oder auch noch die klassische Kassette, das habe ich alles noch mitbekommen. Und eben auch zum Beispiel, als mir mein Vater noch Moderatorenprofile ausgedruckt hat, das kann man sich heute auch irgendwie fast nicht mehr vorstellen. Und als das Internet noch in weiter Ferne war, ja, und heutzutage ist es so, mit dem Handy ratzfatz bist du online drin. Also ich habe da noch beide Seiten mitgekriegt und ich würde sagen, ich bin so reingewachsen in die digitalen Medien, aber nicht damit aufgewachsen oder wie auch immer, genau.
Ja, wobei, ja, wir haben es ja vorher schon von der Schnelligkeit gehabt. Ich denke, dass es schon auch dieses jederzeit alles wissen können, weil man kann ja jederzeit jetzt bei Wikipedia oder sonst wo im Smartphone nachgucken nach einem Begriff oder nach einer Information und gar nicht mehr sich drum kümmern müssen oder das im Kopf behalten müssen oder da sich vornehmen, da gucke ich jetzt heute Abend mal nach im Lexikon oder so. Dieses schnell und jede Neugier wird sofort befriedigt. Das stresst ja auch.
Ja klar, man kann also bei einem Spieleabend und so jederzeit kurz was online nachschauen und man ist natürlich auch jederzeit online erreichbar oder kann eben auch die Mails rund um die Uhr checken, also auch die die Geschäftsmails theoretisch oder die privaten Mails und sobald man eine WhatsApp-Nachricht kriegt, ist man unter Druck dann zu antworten oder so. Ja klar, das ist schon auch so ein bisschen die Herausforderung, sage ich mal, ja.
Aber ich finde, wenn man eine WhatsApp-Nachricht bekommt und sich unter Druck setzt, die zu beantworten, also ich setze mich nicht unter Druck, die zu beantworten. Ja. Okay, da ist ja dann, sind die Häkchen blau geworden, aber die können ja blau bleiben. Ich bin ja nicht in der Verantwortung, gleich zu antworten.
Ja, also das ist tatsächlich auch so, beziehungsweise ja, den eigenen Umgang muss man damit irgendwie lernen, ja.
Weil ich antworte, wenn ich denke, dass ich Zeit habe zu antworten. So ich das.
Dann bist du aber da schon auch einen Schritt weiter. Das heißt, du hast schon dir einen Umgang angewöhnt, der für dich gut ist. Ja, das ist dieses, haben wir es, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gehabt, diese dauernde Erreichbarkeit, die natürlich teilweise auch einen Vorteil hat bei manchen Berufen oder in manchen Situationen, aber andererseits einfach auch eine Belastung ist oder Stress macht.
Ja.
Ich glaube aber eigentlich, also ich glaube schon, natürlich hat das vielleicht zugenommen. Ich glaube, das ist aber so ein grundsätzliches Thema. Also das ist jetzt vielleicht durch Digitalisierung. Ich glaube aber, vor 50 Jahren gab es dieses Thema wahrscheinlich auch schon mit Abgrenzung oder dann haben vielleicht die Leute andere Sachen mit nach Hause genommen. Also dann war es vielleicht der Papierstapel oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, das ist einfach auch ein
Grundthema. Ich glaube schon, dass es vermehrt ist, weil es leichter ist. Also du warst früher einfach nicht so leicht erreichbar, wie du es jetzt bist. Ne?
Das schon mit der Erreichbarkeit. Aber ich meine grundsätzlich diesen Druck, okay, ich muss dann immer draufschauen. Ich glaube, klar hat das zugenommen und auch die Schnelligkeit von allem. Aber ich glaube, so dieses Thema, sich grundsätzlich einfach zu gucken, was tut mir gut und dann das auch umzusetzen, ich glaube, das ist einfach auch so ein grundsätzliches Menschenthema.
Das ist zweifelsohne richtig. Seht ihr denn noch irgendwelche anderen Gefahren in dieser Digitalisierung? Oder ist denn nur gut für uns? Also ich bin ja zum Beispiel auch Zeugenbegleitung und da kriege ich immer wieder irgendwelche Informationen zugeschickt. Und da war eine Online-Tagung vor kurzem und da ging es auch darum, dass zum Beispiel diese Smart Homes, also wo eigentlich alles unter Kontrolle haben kannst, für manche Frauen oder teilweise auch Männer, aber meistens Frauen sehr gefährlich ist. Weil sie dann auch dauernd unter Kontrolle sind, weil sie überhaupt keinen eigenen Raum mehr haben und dauernd kontrolliert, eingesperrt sind. Dass da also da diese psychische Gewalt, dadurch zum Teil zunimmt, durch die Digitalisierung. Es war mir irgendwie auch nicht so klar. Da hat eine einen Vortrag drüber gehalten.
Ja, du bist ja dann auch ein Stück weit kontrollierbar, weil du kannst es ja anzapfen. Alles, was irgendwie verbunden ist mit dem Internet, kann man ja anzapfen. Und da dadurch ist man kontrollierbar, weil man es anzapfen kann.
Und das können manche natürlich ausnutzen, um dich zu manipulieren, um dich zu quälen, ja.
Ja, passend dazu, was mir einfällt, ist natürlich auch das Stichwort Cybermobbing. Früher gab es eben einfach nur Mobbing in der Schule beispielsweise und heute mobben sich die SchülerInnen eben auch über Online-Kanäle. Klar, auf der einen Seite kann man dann auch irgendwie Screenshots theoretisch machen und sagen, hier, da hat mich jemand gedisst, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht als Lehrkraft auch gar nicht mehr so einfach zu sehen, ah, da wird einer gemobbt, wenn man nicht ständig in dem Netzwerk drin ist.
Ja, und ich glaube, dass die Opfer dann auch sehr hilflos sind und ganz wenig machen können. Aber ja. Ich glaube, da gibt es Stellen, wo man sich Hilfe holen kann inzwischen.
Klar, ja.
Ich finde aber, weil du hattest ja gerade so generell gefragt, auch Digitalisierung gut oder schlecht. Ich finde, grundsätzlich ist ja aber unsere Welt, wie sie heute ist, auch gar nicht vorstellbar ohne Digitalisierung. Also das betrifft ja so viele Bereiche. Und ich habe in der Vorbereitung hier so einen Digitalindex, der immer rauskommt, zu der digitalen Gesellschaft angeschaut und was das einfach alles betrifft. Also so, wo ich am Anfang bei dem Wort Digitalisierung gar nicht dran denke, da geht es dann um Digitalisierung im Gesundheitswesen oder digitaler Unterricht, digitale Bildung, dann mobiles Arbeiten. Also so, das sind ja alles so Bereiche, die ich am Anfang gar nicht direkt im Kopf habe, wo ich dann denke, ah ja, klar, stimmt, also was das ja auch ermöglicht da an Sachen, finde ich schon auch wichtig zu sehen. Natürlich neben den negativen Sachen, wo man auch gucken muss, wie kann man es verbessern oder wie kann man da Grenzen setzen oder besser mit umgehen, aber hat es ja auch extrem viel ermöglicht.
Logisch, aber meint es wie jede technische Neuerung, sie hat Licht und Schatten oder sie hat positive und negative Seiten und natürlich auch irgendwelche Verbrecher oder Gauner nutzen natürlich das Internet oder die Digitalisierung auch aus. Ja. Und dann muss man dann wieder gucken, wie man sich da schützen kann.
Ja, so ist es.
Okay. Am Telefon habe ich jetzt den Michael Reichert. Er ist so die treibende Kraft beim Stotterfunk, kann man so sagen, Michael?
Hallo zusammen, hallo ins Studio. Die treibenden Kräfte sind wir alle gemeinsam und ich versuche das ein bisschen zu koordinieren, so fern nötig und möglich.
Du hattest so als Stichwort Segen für die Radioarbeit genannt bei der Digitalisierung. Du hast das ja auch miterlebt, noch die Kassetten und dann, wie es dann weiterging.
Ja, genau. Also ich komme aus der absolut analogen Zeit. Ich kenne noch, so wie es Anja beschrieben hat, dass man mit dem Mikrofon vorm Radio sitzt und aufnimmt. Und dann gab es die analoge Aufnahmetechnologie dann mit dem Kassettenrekorder, wo man dann Play und Aufnahme gleichzeitig drücken musste. Die Älteren wissen das bestimmt noch. Und habe mir dann auch lang, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen alle Schritte der Digitalisierung gesträubt. Also ich hatte lang keinen CD-Spieler, ich hatte lang kein Handy, ich hatte lang kein Smartphone, ich habe heute noch kein WhatsApp. Also ich bin da immer sehr, sehr kritisch mit den Fortschritten und beobachte es erstmal. Fürs Radio machen selber ist es für mich ein Segen mittlerweile, weil ich ja viel auch von zu Hause vorproduziere. Ich mache ja neben dem Stotterfunk auch noch bei der Suchtstation für Musikjunkies mit und mache da reine Musiksendungen und bin da sehr angetan, was man an Produktionsmöglichkeiten mittlerweile von zu Hause aus hat mit dem einfachen Computer, was man an Recherchemöglichkeiten hat. Man kriegt ja heute mittlerweile raus, wer auf welcher Platte welches Instrument gespielt hat und so weiter. Das ging früher alles nicht. Also Radioarbeit in dem Sinne, wenn man Informationen transportieren möchte und Musik aufbereiten möchte, ist klasse. Und meine Lieblings-App auf meinem Smartphone ist die, da gibt es eine Musikerkennungs-App, ich sage den Namen jetzt nicht. Das heißt, man kann sein Smartphone an irgendeine Musik ranhängen und wenn das Lied dann dort registriert ist, dann kriegt man eine Information. Also ich habe jetzt auch schon zwei Lieder, die heute liefen, auf dem Weg mir auf mein Smartphone geholt.
Hätte ich doch analog aussagen können, was das war.
Nachteil hingegen ist, das finde ich auch ganz interessant, früher war das so, da hätte ich angerufen im Studio und hätte gefragt, du, was lief denn da gerade? Oder
ja,
wenn
genau.
Ich in einer Kneipe war, bin ich vor zum Tresen und habe gesagt, du, was ist denn da gerade im Spieler drin? Also es verringert die Kommunikation untereinander, meiner Meinung nach. Und man ist auch ein kleines Stück weit oder sogar ein großes Stück weit isoliert, wenn man das ganze Spiel nicht mitspielt.
War das ein Ausschlag dafür, dass du dann doch dich auf die Digitalisierung eingelassen hast, dass du nicht außen vor sein wolltest?
Also es ist, wie gesagt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin manchmal in manchen Dingen sehr konsequent, das weiß die Anja. Wir haben zum Beispiel jetzt im Oktober einen Kongress organisiert für stotternde Menschen. Da gab es eine WhatsApp-Gruppe für das Orga-Team, wo man sich dann absprechen konnte. Und ich habe bis zum Schluss mich geweigert, mir WhatsApp draufzuladen und war dann auch ein kleines Stück weit außen vor, war darauf angewiesen, dass die Informationen auf anderen Wege zu mir kommen, was dann auch letztendlich geklappt hat. Aber das Leben ist schwerer, wenn man das Spiel nicht mitspielt. Das muss man ganz ehrlicherweise sagen.
Aber ich finde, Micha, dass man das auch akzeptieren sollte. Ich meine, ich habe dir die WhatsApp immer geschickt, immer per SMS dann weitergeleitet und so. Wenn du das sagst, dann ist das auch total in Ordnung. Und man sollte das auch akzeptieren und nicht verhöhnen oder so, sondern den anderen so leben lassen, wie ich, wenn ich eine WhatsApp kriege und die lese, aber nicht gleich beantworte.
Ja gut, also ich habe, meine frühere Abitursklasse hat auch eine WhatsApp-Gruppe und ich war ja auch nicht bei WhatsApp. Das heißt, meine Schulfreundin musste mir das immer alles weiterleiten. Manchmal hat sie es gemacht, manchmal hat sie es auch nicht gemacht. Das kann ich eigentlich von ihr auch nicht verlangen. Aber ich war dann immer irgendwie außen vor. Oder die anderen haben gemeint, ja, dann müssen sie mir halt eine Mail schreiben. Ich war immer eine Extrawurst.
Genau.
Und da habe ich mich nicht wohl gefühlt damit.
Ja. Das ist was ich dann andersrum auch verstehe. Das ist richtig. Aber man muss, wie gesagt, halt aufpassen, inwieweit man sich von diesen digitalen Angeboten sein Leben diktieren lässt. Also ich finde zum Beispiel auch, dass das Leben untereinander früher verbindlicher war, als es heute ist.
Oh ja.
Früher, da hat man sich angerufen, hat was ausgemacht und dann war das klar, dass das geht oder dass das steht, weil wenn man dann schon unterwegs war, konnte man denjenigen ja gar nicht mehr erreichen. Das heißt, man musste dorthin kommen, wo man es ausgemacht hat letztendlich.
Also
und heute, wenn ich das noch kurz sagen darf, heute braucht es lang, bis Leute irgendwas verbindlich zusagen und dann ist es erst nicht verbindlich, weil sie dann kurz vorher nochmal abspringen, weil sie ein anderes Angebot haben.
Ja, ja.
Das finde ich relativ anstrengend.
Diese Flexibilität von der jungen Leute geht mir auf Nerven in meinem Alter, ja. Muss ich ehrlich zugeben.
Also, ja. Also wir haben ein Telefon erst gekriegt 1988 in Ostberlin, weil davor hatten wir kein Telefon, da bin ich zur Telefonzelle gelaufen. Und wenn der andere ein Telefon hatte, habe ich den angerufen, sonst bin ich zu dem hingegangen und habe geguckt, ob er da ist. Und wenn er halt nicht da war, dann war er nicht da, dann bin ich wieder nach Hause gelaufen.
Ja, genau. So,
und da so hast du Zeit damals dafür gehabt.
Richtig.
Der hält es halt gar nicht mehr, ja, oder?
Und das muss ich vielleicht auch noch zu erzählen, ich habe mich auch lange gegen ein Handy gewehrt und habe dann aber einen Arbeitskollegen, der hatte einen Motorradunfall und der hat dann vom Straßengraber aus den Krankenwagen angerufen mit seinem Handy. Und als meine Freundin damals das gehört hat, hat die gesagt, du fährst auch oft allein Motorrad, ab jetzt kriegst du ein Handy. Und das verstehe ich dann auch. Aber also ich habe jetzt ja auch, wie gesagt, das Smartphone, aber die Möglichkeiten, die das Smartphone bietet hinsichtlich Social Media oder hinsichtlich Einbettung in alle möglichen Systeme und Apps und so weiter, das nutze ich alles gerade. Also ich nutze das Teil wirklich nur rudimentär für die Aufgabe, die ich wirklich brauche. Und das ist ganz schwierig, dass man sich da nicht irgendwie in das Spiel da einbringt und nicht mehr rauskommt vor allem. Man muss ja ehrlicherweise sagen, das Medium hat sich nur verändert. Also ich bin Anfang der 90er Jahre, habe ich eine Ausbildung gemacht, da bin ich regelmäßig S-Bahn gefahren zu berufstätigen Uhrzeiten, also in der Früh und abends. Und da haben die Leute halt in ihre Tageszeitung reingeschirrt und nicht miteinander geredet. Und heute stieren sie halt in ihre Apps rein und in ihre Handys rein. Also wirklich viel verändert hat sich nicht, nach meiner Meinung.
Ja, ist eigentlich auch eine Frage, warum sehen wir gedruckte Sachen als wertvoller an wie diese Smartphones? Es ist ja wirklich die Frage, was lesen die Leute, was machen sie damit? Ja? Es ist ja nur das Medium, du hast völlig recht.
Also es ist wirklich, das heutige Radiothema kann man wirklich so weit ausrollen, da kann man jeden Monat eine Radiosendung drüber machen und wiederholt sich trotzdem nichts, glaube ich, weil es in so viele Bereiche des Lebens reinstrahlt. Das ist gar nicht so schnell zu greifen, denke ich. Wenn man heute sieht, ich war monatelang daheim im Homeoffice, was da heute möglich ist, was man da übertragen kann. Ich arbeite als Konstrukteur, ich habe das nur am Brett gelernt und habe, weil du es vorher davon hattest, ich kenne nur, dass man in Fräsmaschinen Lochstreifen einliest. Und heutzutage, da drückt man auf den Computer auf den Knopf und dann kommt aus der Maschine das fertige Teil raus. Das ist eine wesentliche Vereinfachung. Mhm. Die Frage ist, was macht es mit der Arbeitswelt?
Ja.
Wenn es Hallen gibt bei Autoherstellern, ich bin ab und zu bei Autoherstellern, da gibt es Hallen, die sind riesengroß, da arbeitet niemand mehr, da stehen nur noch Roboter drin.
Ja, das ist natürlich auch ein ganz großer Bereich der Digitalisierung, der genau. uns jetzt persönlich weniger betrifft, aber der natürlich die Gesellschaft unglaublich verändert.
Absolut. Und wir sind jetzt ja wieder auf dem Sprung, auf dem Quantensprung, die Industrie zu revolutionieren, den Verkehr zu revolutionieren. Wir erleben ja jetzt im Moment nur einen Wimpernschlag in dieser Entwicklung. Das muss man sich ja mal vorstellen, was sich die letzten 30 Jahre verändert hat.
Ja.
Und wie die Welt, die Welt verändert sich ja immer schneller. Das heißt, wie wird die Welt wohl in 30 Jahren aussehen? Das ist also für mich ein hochinteressantes Thema, darüber nachzudenken. Und was das auch mit den Menschen macht, die damit letztendlich zu tun haben. Also wie sprechen wir miteinander in 10, 20, 30 Jahren? Wie fahren wir Auto? Fährt dann noch jeder selber Auto oder wird dann einfach eingereiht in ein autonomes Fahren? Dann wirst du gefahren. Gibt es überhaupt ein Auto? Es gibt irgendwas anderes? Also ich finde das hochinteressant.
Ja, das können wir heute Abend wirklich nicht mehr alles bedenken oder besprechen.
Absolut.
Vielen Dank dafür, dass du jetzt doch noch dabei warst.
Danke euch auch und noch einen angenehmen Rest.
Ja, wir sind ja schon fast bald wieder fertig. Okay.
Tschüss.
Macht's gut miteinander. Tschüss.
Aber Janne hat uns jetzt noch eine Überraschung.
Ja, zum Schluss noch so ein kleines Quiz. Ihr könnt mal mitraten und zu Hause auch gern sich Gedanken machen. Und zwar, ich habe nochmal diesen Digitalindex vor mir und die haben die Menschen, die da befragt haben, gefragt, welche der folgenden Geräte eben privat oder beruflich genutzt werden. Und deswegen ratet doch mal, was meint ihr das Gerät Nummer 1, was am meisten dort genannt wurde, also was am meisten von den Menschen benutzt wird?
Computer?
Wahrscheinlich das Smartphone.
Okay, es ist tatsächlich Smartphone, ja. Mit 84%, also die schreiben, dass 8 von 10 Deutschen ein Smartphone nutzen. Da gehörst du jetzt auch dazu.
Ich gehöre jetzt auch dazu, seit 10 Tagen oder so ähnlich. Genau.
Und das an zweiter Stelle wäre dann der Laptop und Desktop-PC haben sie hier getrennt, also der Computer.
Ja, okay.
Smart-TV ist auch noch mit dabei. Und was denkt ihr, wie viel Prozent haben das Fax genannt?
2.
Wahrscheinlich 20.
Nee, nicht mehr.
Doch, also wir haben noch
einen Habt Fax. Habt ihr noch einen Fax?
Also wir daheim nicht, noch? Aber im Geschäft.
Genau, privat oder beruflich ist die Frage.
Also ich würde sagen geschäftlich 20 und privat 5.
Mhm. Und du bleibst bei deinen 2? Tatsächlich sind es 20%.
Tatsächlich,
ja.
du bist gut.
Ich glaube tatsächlich beruflich gibt es das noch relativ häufig.
Ja, also bei uns.
Ja, das hieß es ja auch bei den Gesundheitsämtern. Das war ja furchtbar, dass die da nicht auf dem Stand der Dinge sind, sondern dass die tatsächlich noch mit Faxgeräten arbeiten.
Ja, aber spannend. Und Tablet ist auch noch relativ weit mit 39%. Und einfaches Handy haben dann die restlichen 17, die kein Smartphone haben. Also Smartphone ist auf jeden Fall der Spitzenreiter. Fand ich ganz interessant, das mal so zu sehen. Ja.
Wir Alten, wir müssen uns ja da umorientieren, dazulernen, teilweise auch ändern. Also ich habe mein Handy, mein banales Handy immer in der Hosentasche gehabt. Mit diesem blöden Smartphone geht es nicht mehr. Ja. Das ist zu groß und zu schwer, geht nicht mehr in die Hosentasche.
Und die werden ja auch immer größer. Also ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Handy und das ist ja wirklich, also für meine Hände sind die eigentlich zu groß, die meisten. Ich kann die nicht mit dem Daumen mehr so bedienen.
Es gab mal eine Zeit lang, wo sie kleiner geworden sind, aber gerade werden sie wieder größer.
Und das hat ja auch der Michael gesagt, dass die Entwicklung hier rasant weitergeht und wir uns nicht auf diesem jetzigen Stand irgendwie bequem einrichten können.
Ja, also da bin ich auch gespannt, wie es so in 20 Jahren aussieht. Oder auch gerade, Anja hat ja vorher gesagt, das mit dem Fernsehen. Also ich glaube, meine Generation, da guckt fast niemand mehr Fernsehen. Wie das in 30, ich glaube, in 30 Jahren gibt es kein Fernsehen mehr.
Ja, wenn wir eine Sendung in 20 Jahren machen über dasselbe Thema und diese Sendung hier raussuchen, wer weiß, und dann lustig finden, was wir hier so besprochen haben, wer weiß, was es da gibt, wie der Michael schon gesagt hatte, wie wir denn fahren oder gefahren werden oder die Straßenbahn fahren alleine oder was auch immer. Mhm. Da finden wir bestimmt lustig, was wir jetzt hier so erzählt haben.
Das stimmt. Ich finde eigentlich Beamen oder so ganz gut.
Schauen wir mal. Ich werde es in 20 Jahren nicht mehr erleben, aber ihr vielleicht schon. Das war jetzt erstmal die Sendung von heute, die gemeinsame Sendung der Selbsthilferedaktion zum Thema Digitalisierung.